Diese Sendung wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Tipico!
Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick
und Markus Babbel.
Hallo Markus.
Lieber Cedric, ich grüße dich.
Schönes Wochenende gehabt.
Ein Bombenwochenende. Ich kam an meine Grenzen. Ich war am Samstagabend bei Emil Puls in Heidelberg. Das ist, musst wissen, ist so eine Metalband aus München. Und so unfassbar sympathische Kerle, die mir davor getroffen haben und dann eben das Konzert angeschaut. Ich war mit meiner Tochter und mit meinem Schwiegersohn. Und danach haben sie mich abgesetzt bei den Viernheimern Fußballer. Die hatten Weihnachtsfeier und da durfte ich noch auflegen. Und dann kannst du dir ja vorstellen, wie ich zum Schluss noch ausgeschaut habe. Also das sind wirklich harte Jungs. Und da muss man schon auch in Übung sein. Aber ich habe mich wacker geschlagen, bis mich zum Schluss dann meine Frau abgeführt hat.
Ganz, ganz, ganz stark. Jetzt muss man dazu sagen, die Mannschaft spielt in der Bezirksliga.
Landesliga Hessen. Oder nee, sie spielen sogar in Baden-Württemberg. Nee, weil sie ja näher zu Baden-Württemberg sind wie zu Hessen. Wir sind ja der letzte Zipfel von Hessen.
Okay.
Aber Mannheim ist ja praktisch und Weinheim, das ist ja direkt neben uns und das ist ja Baden-Württemberg. Wir sind ja hier in diesem Dreiländereck. Die Pfalz ist ja auch nur eine halbe Stunde weg. Also das ist so ein, man nennt sie Kurpfalz und wir gehören noch zu den Kurpfälzern. Und was soll ich sagen? Ich fühle mich pudelwohl und die Jungs, die haben einfach Spaß an diesem Spiel und das ist das, was mich so fasziniert und deswegen tue ich mich auch bei ihnen so engagieren, weil da wirklich wahnsinnig viele junge Menschen am Start sind, die sich einsetzen, dass was zusammengeht, dass dieses Vereinsleben auch gelebt wird und das gibt mir große Freude und dann habe ich mein Zutun damit dabei und netterweise werde ich dann halt auch zu so einer Weihnachtsfeier eingeladen.
Stark, da kommt zusammen, was zusammenkommen soll. Großartig. Ja, und es ist ja genau das, was du gerade ansprichst, was die Sportart so faszinierend macht. Die Menschen, die einfach so richtig Bock drauf haben, die einfach mit Leidenschaft gern vor den Ball treten. Und ja, wie komme ich jetzt von da aus zum britischen Fußball? Hilf mir.
Ja, gut, die haben auch eine extrem hohe Leidenschaft. Das muss ja, man einfach sagen. Das ist
natürlich,
Der Fan, also das ist... Der deutsche Fan hat auch eine extrem hohe Leidenschaft diesem Spiel gegenüber, aber wir sprechen über das Mutterland des Fußballs. Also vielleicht haben wir dadurch die Kurve bekommen.
Natürlich, natürlich. Es war auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Natürlich gibt's da auch unfassbar viel Leidenschaft, vielleicht mehr als noch irgendwo anders in der Welt oder auf Europas Bühnen zumindest. Und deswegen sprechen wir so gerne drüber und sprechen jetzt einfach mal über den zurückliegenden Spieltag, der auch wieder so ein bisschen was mit sich gebracht hat. Und zwar, wo beginnen wir? Ich würde sagen, beim FC Liverpool. Wir haben denen so viel Schelte verpasst oder verpassen müssen, zum Teil ja auch, aufgrund der schwierigen Leistungen, schwierig mit anzuschauen, Ergebniskrise, alles war mit dabei und jetzt haben sie gewonnen. Gegen Brighton ist auch nicht selbstverständlich, muss man erstmal machen, am 16. Spieltag mit 2-0 und vor allem, nachdem wir Salah, die Posse um ihn, auch nochmal groß gemacht haben in der letzten Folge, müssen wir da auch sagen, er hat eine gute Antwort gezeigt, würde ich mal sagen, ne?
Ja, ist natürlich so nicht geplant gewesen. Ja, er ist ja früh reingekommen, weil Joe Gomez sich leider verletzt hat und daraufhin ist Szoboszlai als rechter Verteidiger gewechselt vom Mittelfeld aus und dadurch kam es einfach oder da ist einfach Platz geworden für Mo Salah und nochmal, wenn wir ihn so spielen sehen, ja, dann sagt doch kein Mensch was. Und da geht's nicht drum, dass er 5 Tore schießen muss oder 10 Assists geben muss, sondern wir wollen einfach sehen, dass er sich für die Mannschaft zerreißt, ja, dass er sein Zutun hat, dass die Mannschaft gewinnt. Und das hat er getan. Da muss man ihn loben. Auf der anderen Seite ist es aber auch eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Also eigentlich darf ich es gar nicht loben. Aber der Druck war immens und da hat er schon Nerven bewahrt. Und wirklich, das zollt mir dann schon Respekt ab, weil der Junge, der stand unter Beobachtung. Alle Kameras waren auf ihn. Also das war keine leichte Situation für ihn. Schön, dass er das zweite Tor von EGTT mit dem Eckball vorbereitet hat und das i-Tüpfelchen wäre es natürlich gewesen, wenn er seine Großchance noch reingemacht hätte. Sollte nicht sein, aber ein ganz, ganz wichtiger Sieg für Liverpool. 2-0, super Resultat.
Genau, und damit steht man jetzt auf der 7, 26 Zähler und damit nur 2 Punkte hinter der 4. Also ist ja alles super eng beieinander und wie du schon richtig sagtest, einfach richtig wichtig für den FC Liverpool. Ja, was haben wir noch? Arsenal. Boah, was war das eine Schlussphase? Arsenal gegen die Wolves. Da muss man dazu sagen, auf dem Papier, ich weiß nicht, wie die Quoten waren, aber exorbitant hoch, wenn du da auf die Wolves gesetzt hast. Exorbitant niedrig, wenn du auf Arsenal gesetzt hast. Natürlich der ganz klare Favorit, der erste gegen den letzten. Und dann, tust du dich einfach super schwer bis zur 70. Dann verhilft dir ein Eigentor, oder wir müssen sagen Eigentor Nummer 1 zur Führung. Dann gleichen die durchaus aber stark spielenden Wolves aus, 90. Und dann denkst du, okay, die Überraschung ist perfekt. Und dann 90 plus 4, nochmal Eigentor, Eigentor Nummer 2, verhilft Arsenal dann doch noch zum Sieg. Der erste gegen den letzten, es war, ja, anders als geplant, aber am Ende des Tages greifen da wieder die Fußballergesetze. Wenn du oben stehst, dann passiert dir sowas in die eine Richtung wie bei Arsenal. Und wenn du unten stehst, dann passiert dir sowas in die andere Richtung wie bei den Wolves. Das sind so die Dinge, die sind immer wiederkehrend und immer wieder richtig.
Also erstmal großes Lob an Wolves, ja. Also wirklich Wolverhampton, tolle Leistung. Es war ihre beste Saisonleistung, die sie gebracht haben. Sie haben fast nichts zugelassen. Sie haben richtig gut verteidigt und haben es immer wieder geschafft, Nadelstiche zu setzen. Ja, mit dem Umschaltspiel sind sie gefährlich geworden und da hatte Arsenal große Mühe. Und dann, wie es halt bei Arsenal ist, eine Standard rettet sie halt. Und wenn du dir das Eigentor anschaust, das ist ja Wahnsinn. Saka mit einer Ecke, der dann an den langen Pfosten geht, von da aus an Torwart, an Kopf, glaube ich, und geht dann ins Tor. Das sind halt dann einfach das Quäntchen Glück, wo dann einfach auf deiner Seite ist. Wenn du oben bist, dann denkst du, ey, unfassbare Leistung, du schießt sogar noch den Ausgleich und dann kriegst du dann nochmal in der Nachspielzeit. Ah, das war schon bitter und bei Arsenal merkst du halt auch, die tun sich gerade schwer, ihre beste Performance auf den Platz zu bekommen. Letzte Woche schon gegen Aston Villa sich schwer getan, verloren. Jetzt wieder eine Leistung, die wo sie definitiv besser Fußball spielen können. Aber das zeigt mir, sie hatten ihr Highlight-Spiel mit Bayern München in der Champions League. Ja, und dann passiert das halt nun mal. Du hast in dieser Woche Tottenham gehabt, Bayern München gehabt und dann noch Chelsea. Und dass du dann auch vielleicht mal in so ein kleines emotionales Loch fällst, das ist für mich nicht überraschend. Wichtig ist nur, dass du eben dann trotz alledem deine Resultate hinbekommst. Deswegen war der Sieg jetzt für Arsenal exorbitant wichtig, dass du diesen Vorsprung beibehältst, ja, weil du merkst, die Konkurrenten lassen nicht locker, gell? Die bleiben dran, die sind voll auf Tuchfühlung da und deswegen sind diese Siege dann extremst wichtig, weil du hast halt nicht jede Woche ein Sahnespiel, wo du halt auch als Spieler so bis unter die Haarspitzen dann motiviert bist. Es sollte zwar so sein, aber sind wir doch mal ehrlich, das geht auch gar nicht. Ja. Bei so vielen Spielen kannst du nicht in jedem Spiel bis unter die Haarspitzen höchst motiviert sein und die höchste Anspannung und Fokussierung haben. Und das war eben so ein Spiel. Schau Bayern München an gegen Mainz. Ja. Ähnlicher Fall.
Gleicher Fall. Gerade noch,
Erster gegen Letzter. Und mit Glück einen Punkt dann noch geholt, weil den Elfer, sag ich mal, der ist schon mal auch nicht gepfiffen worden. Ja, klar, man kann ihn pfeifen, aber der ist auch schon mal nicht gegeben worden. Und so war es jetzt ähnlich. Da hat Arsenal zum Schluss dann trotz alledem mal ihre Qualität nochmal durchsetzen können. Aber es ist ein Fingerzeig. Sie müssen schon auch wieder schauen, dass sie wieder richtig Gas geben. Weil du siehst, die Liga verzeiht eigentlich nichts. Ja, sie können alle kicken. Das sind alles Mannschaften, wo gute Spieler auch in ihren Reihen sind. Auch wenn Wolves nur 2 Punkte hat. Ja, du siehst, wenn die dann gemeinschaftlich alles abrufen können, wie sie an dem Tag war, ja, dann tust du dich auch gegen die Wolves schwer.
Ja, absolut. Was mir gefallen hat bei Arsenal ist, dass Piero Hinkapié gespielt hat. Den habe ich damals in der Bundesliga immer schon bei Leverkusen auch so gerne gesehen. Den Ecuadorianer finde ich unglaublich konstant auf links. Fast fehlerlos, hat auch gute Anlagen nach vorne, ist einfach ein super Teamplayer auch. Also mir gefällt er von dem Bewegungsablauf, von der Art, wie er Fußball spielt, wie er den Fußball für sich versteht, die Arbeitseinstellung. Und hat ja mittlerweile auch eine gewisse Torgefahr, also zumindest in der Bundesliga hat er die entwickeln können über die Jahre. Jetzt bei Arsenal noch nicht getroffen, war jetzt auch erst sein, ich glaube, 7. Spiel. Aber ich sehe ihn einfach gerne. Wie geht's dir da?
Du, das ist eine super, super Verpflichtung von Arsenal. Und das ist ja das, was wir ja schon vor Wochen mal besprochen haben. Ja, sie haben halt auch einen Kader, der unfassbar tief ist mit hochkarätigen Spielern. Ja. Er hat jetzt linker Verteidiger gespielt. Ja. Und das ist einfach, er ist variabel einsetzbar. Er ist, wie du richtig sagst, er ist zweikampfstark. Er hat so auch so ein bisschen das Böse so in sich, ja. Wenn du ihn siehst, da kriegst du schon so ein bisschen Angst auch bei ihm, ja. Und das zeigt halt einfach, bei Arsenal, der Abwehrchef ist nicht da mit Gabriel, ja, aber sie haben Spieler, die können sie halt einfach blind bringen, weil das normalerweise, die würden bei jedem anderen Verein in der ersten Elf sind, ja. Und wenn alle fit sind, dann glaube ich zwar nicht, dass Hinkepi von Anfang an spielt, aber du siehst, er kommt auf seine Spiele und ist maßgeblich beteiligt, dass sie Tabellenführer sind.
Ja, und soweit ich das richtig überblicke, hat er auch bei allen 7 Einsätzen für Arsenal eine gute Leistung gebracht und dementsprechend kann das ja dann auch mal eine Entwicklung für ihn nehmen und dann ist er in einem halben Jahr vielleicht tatsächlich mal Stammspieler und bleibt da auch. Also ich traue es ihm auf jeden Fall zu, trotz der großen Qualität auch in der Defensive von Arsenal, aber ja, also ich habe ihn da, wie gesagt, 4 Jahre in der Liga beobachten dürfen. Ich habe ja Leverkusen auch so ein bisschen intensiver verfolgt und bin einfach ein Riesenfan vom Fußballspieler Piero Hinkepi, 23 Jahre jung, 1,84 groß und schon 50 Länderspiele für Ecuador. Ja, genau. Und so ein bisschen was zwischen Modeltyp und Bösewicht, da gebe ich dir auch.
Ja. Und Cedric, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, wen Arsenal eingewechselt hat. Sie haben Luis Scali, Nationalspieler, eingewechselt. Sie haben Martin Ødegaard eingewechselt. Mhm. Sie haben Trossard eingewechselt, sie haben Merino eingewechselt, sie haben Gabriel Jesus eingewechselt. Das ist schon brutal. Ein Madueke sitzt auf der Bank, ein Nørgaard sitzt auf der Bank. Also das ist schon, da kannst du ja mal ausrechnen, wie viel da verletzt sind. Ja, da sind ja noch 5, 6 Mann nicht am Start, die normalerweise da von Anfang an spielen. Also das ist schon sagenhaft, was die auch für eine Breite im Kader haben. Und vor allem, nicht nur Breite, dass du sagst, okay, ich fülle meinen Kader da irgendwie auf, sondern wirklich mit Qualität. Das sind Qualitätsspieler und das ist schon beeindruckend.
Ja, absolut beeindruckend. Trotzdem, ja, für die Wolves tut mir so ein bisschen leid, weil das war vielleicht so die allerletzte Chance, nochmal irgendwie sich zurückzumelden in der Liga, weil so ein Punkt gegen den Tabellenführer wäre nicht nur ein Punkt mehr in der Tabelle gewesen, wäre natürlich auch ordentlich was fürs Selbstbewusstsein, Selbstverständnis gewesen. Hätte man vielleicht ja als Anlaufpunkt für eine tolle Serie nehmen können, aber am Ende wieder 0 Punkte und damit bleibt es bei 2 mickrigen Pünktchen für den Tabellen-20., für den letzten, bei minus 26 im Torverhältnis nach 16 Spieltagen. Das ist auch bei einem Abstand von 14 Punkten auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz der jetzt schon sichere Abstieg. Da muss man kein Experte sein, um das voraussehen zu können. Also schade, dass es da nicht zur Sensation gereicht hat. Aber schön für Arsenal, so kann man es natürlich auch rumsehen. Und die haben dadurch eben auch ihre Tabellenführung verteidigt. Weil bei dem Unentschieden wäre die futsch gewesen. Weil dann hätte Arsenal genauso wie Man City 34 Zähler gehabt. Man City hat aber das bessere Torverhältnis, weil die machen auch nicht nur was fürs Punktekonto, sondern eben auch fürs Torverhältnis. Bei Crystal Palace im Spitzenspiel, Crystal Palace haben wir noch so gelobt in der Vorwoche, waren 4. sind sie jetzt 5. Also da haben sie einfach mal bei Crystal Palace mit 3-0 gewonnen und natürlich wieder Haaland mit in der Torschützenliste, hat das 1-0 noch vor der Halbzeit gemacht, 41. dann 2-0 Foden und dann 3-0 Haaland, Elfmeter. Man City, heißester Verfolger von Arsenal. Ich glaube, das wird auch bis zum Schluss so bleiben.
Ja, erstmal großes Kompliment an Man City. Du musst in Palace erstmal gewinnen. Ja? Und wer das Spiel gesehen hat, der weiß auch, das Resultat ist das eine. Aber das war eine brutal harte Arbeit für sie. Also Palace hat wirklich ein tolles Spiel abgeliefert, hatten hochkarätige Möglichkeiten, wo sie nicht nutzen. Und das war halt der Unterschied. Ja? Der Haaland kriegt halt seine Chance und die macht er halt. Wobei das schon auch ein bisschen untypisch Palace war. Also wieder so ein Gegentor, wo eigentlich nicht zu ihnen passt, dass du dem Jungen dann so viel Freiraum gibst und dass er ein gutes Kopfballspiel hat. Ich glaube, das ist mittlerweile auch in England bekannt. Also der steht halt dann im zweiten Stock. Also muss ich den halt auch ein bisschen anders verteidigen. Und dann halt eiskalte Chancenverwertung. Ja. Phil Foden kriegt seine Möglichkeit, patscht das Ding halt rein. Und das war der Unterschied zu Crystal Palace, weil spielerisch, Man City mit mehr Ballbesitz, aber gefährlicher war eigentlich Crystal Palace. Und das zeichnet halt dann schon eine Top-Mannschaft aus, dann trotz alledem mit dem Quäntchen Glück, aber eben auch mit Geschick gut zu verteidigen. Und dann halt eben, wenn's die Chance hergibt, dann eben auch eiskalt zuzuschlagen. Und das haben sie getan. Und deswegen großartiger Sieg gegen wirklich ein sehr gutes Palace. Und die machen echt einen guten Eindruck. Sie sind stabil, was ich ihnen in dieser Art und Weise nicht zugetraut habe. Ich habe gedacht, es gibt mehr Schwankungen in ihren Resultaten. Aber nee, sie belehren mich eines Besseren. Und das ist schon großartig, wie sie diesen Umbruch, ja, da so in dieser Art und Weise, in dieser Schnelle da jetzt eben auch hinbekommen haben.
Ja, absolut beeindruckend. Man City, also ja, mit auf Meisterschaftskurs mit Arsenal führen sie die Tabelle an. Und beim 3-0 waren das Haalands Tore Nummer 101 und 102. Und das Ganze im 113. Premier League-Spiel. Unfassbare Statistik. Ja, und dann gucken wir zu eben Aston Villa, die stehen auf der 3, haben nämlich auch gewinnen können. Nach Rückstand haben sie das Ganze noch drehen können. 3-2 gewonnen bei West Ham United. Und dabei hat doppelt getroffen Rodgers, der 23-jährige Morgan Rodgers. Hast du das Spiel gesehen, beziehungsweise was sagst du zum jungen Mann, zum Doppeltorschützen?
Ich habe es ja schon letzte Woche erwähnt, da sind schon ein paar Jungs drinnen, die können richtig gut Fußball spielen. Ja? Ja,
absolut.
Und Rodgers ist einer davon. Nur ich muss halt wieder meinen Mavropanos, das war ja mein Lieblingsspieler in Stuttgart. Also wenn ich in meiner Karriere so viele Fehler gemacht hätte wie er, also da hätte ich's definitiv nicht in die Bundesliga geschafft. Also das ist für mich ein Phänomen, wie dieser Junge es immer wieder schafft, Stammspieler irgendwo zu werden, und er schießt ein Eigentor nach dem anderen. Er ist bei jeder gefährlichen Aktion des Gegners, ist er immer maßgeblich mit beteiligt. Und dann wundern sie sich alle, dass sie hinten drin stehen. Ich habe dem VfB wirklich gratuliert. Ich habe ihnen den Offiziellen gratuliert, als sie ihn verkauft haben. Weil das ist ein Spieler, der mit dem Spiel kannst du nur gegen einen Abstieg spielen. Ja? Der ist hanebüchen. Aber er schafft es immer wieder da, von Anfang an zu spielen. Also das kann ich mir ja vorstellen, wie die anderen da rumlaufen. Die müssen ja noch blinder sein. Also das ist schon faszinierend. Und Aston Villa, klar, das zweimal Rückstand aufgeholt. Also die Jungs glauben dran, dass sie da oben eine gute Rolle mitspielen können.
Ja, das absolut. Wir schauen nochmal ganz kurz auf Mavropanos. 28 Jahre alt, 1,94 groß, der Grieche, spielt seit 2023 bei West Ham United und hat noch Vertrag bis Sommer 2028. In der Bundesliga 80 Spiele, 6 Tore, in der Premier League jetzt auch mittlerweile schon 69 Spiele, und du hast es gesagt, ist eben vom VfB gekommen. Bei Nürnberg hat er zuvor noch gespielt.
Und Cedric, die Fans haben ihn geliebt, Und ich sag's, aber seht ihr das nicht? Der ist an jedem zweiten Gegentor mit Schuld. Ja. Und die haben den gefeiert. Das war sensationell. Also der hat irgendwas, was die Leute cool finden, aber als nüchterner Betrachter, und nochmal, ich glaube, da kann ich mir schon eine Meinung bilden, ich habe auf derselben Position gespielt, also das ist hanebüchen. Also das ist wirklich einer der grandiosesten Innenverteidiger, der es schafft, in der Bundesliga zu spielen, der schafft es, in der Premier League zu spielen, er schafft es, in der Nationalmannschaft zu spielen und ist an jedem zweiten Gegentor schuld. Also ich finde das faszinierend, also sensationell.
Ja, der liefert ab, ne, konstant.
Der liefert ab, ja genau.
Also da weißt du, was du bekommst. Nein, wie würde man im Marketing sagen, es kommt auf die Verpackung an. Wenn der Inhalt auch manchmal limitiert ist oder schwierig anzuschauen bei dem, was er macht. Oder hier ein bestes Beispiel, McDonald's. Ja, also da weiß auch jeder, das ist jetzt nicht unbedingt Vollkost und super mit Vitaminen und Nährstoffen und so. Aber also man weiß, man isst da im Zweifel nichts Gutes. Aber Verpackung, es glänzt, es sieht schön aus, es geht schnell. Und am Ende des Tages landet irgendwie jeder da. Und genauso ist es oftmals im Marketing, dass eigentliche Produkte, die, wenn man ganz nüchtern drauf schaut, vielleicht gar nicht so großartig sind, total gehypt werden. Und offensichtlich, wenn du es geschickt machst, kannst du es auch als Fußballprofi schaffen, dass du einfach, ich weiß nicht, wenn du ein cooler Typ bist, irgendwie die Fans erreichst, vielleicht auch ein gutes Management hast oder wie auch immer, die richtigen Beziehungen, dass du dann einfach in der Top-Liga einfach mal Stammspieler spielen kannst. Und obwohl das fußballerisch eigentlich gar nicht zu rechtfertigen ist. Es ist faszinierend, was so los ist. Aber das ist Marketing, Markus.
Ja, der hat ein sensationelles Management. Ich glaube, an dem muss ich mich mal halten, wenn ich wieder einen Job will. Die können es gut verkaufen.
Ja. So, wir schauen weiter und gucken auf Sunderland. 1-0 gewonnen. Der Aufsteiger hält sich wacker oben mit dabei. Gut, klar, die waren auch mal auf 4 und 5, jetzt sind sie auf 8, aber haben genauso wie der FC Liverpool 26 Punkte auf dem Konto. Damit weiterhin nur 2 Punkte vom Champions League Rang 4 entfernt. Und da muss man sagen, nach 16 Spieltagen der FC Sunderland, also ich glaube auch, dass in der zweiten Saisonphase da vielleicht so ein bisschen die Luft ausgeht, weil die haben natürlich jetzt nicht diesen überbreiten Kader und vor allem auch in der Breite nicht diese Qualität, die du brauchst, um permanent auf diesem Niveau vielleicht auch mitspielen zu können. Aber bislang halten die sich da mit allem, was sie haben. Und 1-0 gegen Newcastle muss man auch erstmal machen. Nette Randanekdote, kurz nach Wiederbeginn, Eigentor Nick Woltemade. Gut, aber war auch ein bisschen unglücklich, muss man sagen.
Cedric, das ist ja das Derby da oben. Ja? Die zwei Städte sind ja, glaube ich, nur 20 Minuten oder eine halbe Stunde auseinander. Ja?
Absolut.
Der Kessel hat ja gebrannt. Ja? Und dann jetzt erzähle ich dir eine lustige Anekdote dazu. Ich habe es verpasst, in der Halbzeitpause auf Toilette zu gehen. Und da habe mich dann furchtbar geärgert, dass ich, als das Spiel wieder losging in der zweiten Halbzeit, dass ich auf Toilette muss, gehe auf Toilette, komme zurück und sieh das Tor in der Zeitlupe. Und denk mir, boah, wie geil macht der Woltemade das Ding da rein. Das ist ja Weltklasse, super Kopfball, super gesetzt. Dann sehe ich aber oben 1-0 Sunderland. Denke ich mir, jetzt irgendwas stimmt jetzt da nicht. Also das passt jetzt nicht. Bis ich mal kapiert habe, dass das Eigentor war.
Du wolltest schon beim Sender anrufen und sagen, die Grafik passt nicht.
Ja, ich wollte mich schon beschweren. Eure Grafik passt nicht. Das geht nicht. 1-0, das war ein super Tor von Woltemade. Schießt der in das oder köpft er das ins eigene Tor? Aber wie? Also besser kannst du nicht machen. Phänomenal. Also der Junge hat mir echt leid getan. Wobei man sagen muss, also es war eine hochverdiente Niederlage für Newcastle. Die sind ja überhaupt nicht in dieses Derby gekommen. Nick Woltemade war vorne auch völlig alleine, keine Support, keine Unterstützung. Sie haben sich nur hinten reingestellt und versucht zu verteidigen. Wobei, das muss man fairerweise sagen, das haben sie gut gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass Sunderland zu vielen hochkarätigen Chancen kam. Aber es war nur Sunderland am Spielen. Und das war halt dann diese logische Konsequenz dann schlussendlich von ihrer Passivität, dass dann der Stürmer, der ja eigentlich da vorne auf völlig verlorenem Posten war, dann das Eigentor macht. Also hochverdienter Sieg. Granit Xhaka ist gefeiert worden von den Fans. Also hat auch wieder ein tolles Spiel gemacht, war wieder der Dreh- und Angelpunkt. Bälle von links nach rechts verteilt. Also wirklich immer anspielbar, immer dahin gegangen, wo es auch weh tat. Also das war wieder ein großartiges Spiel von ihm und hochverdienter Sieg von Sunderland.
Ja, definitiv. Ich habe es ja gerade gesagt, die stehen jetzt relativ weit oben mit 26 Zählern und Platz 8 in Schlagdistanz zur Champions League. Anders, so ein bisschen anders zumindest, ist die Situation bei Newcastle auf Platz 12 mit 22 Zählern. Das sind auch nur 4 Punkte bis Platz 6, also auch alles nah beieinander. Aber so richtig kommen sie eben über Mittelmaß nicht hinaus, Newcastle United. Und ich habe sie jetzt in Leverkusen gesehen, in der Champions League, beim 2-2. Oh, ja, also auch hier finde ich viel Qualität von den Namen her im Kader. Auch viel Kapital steckt drin, logischerweise. Also ist eigentlich alles gegeben, um auch in England oben mitzuspielen, in der Champions League vielleicht auch so ein bisschen mal forscht zu sein, ein bisschen mal anzugreifen in Richtung Viertelfinale, Halbfinale, wie auch immer. Würde ich auf den ersten Blick schon sagen, dass das theoretisch möglich ist. Aber so richtig bringen sie die Qualität und vor allem nicht konstant auf den Platz. So ein bisschen auch eine Überraschungstüte fast, wäre jetzt so meine Einschätzung. Und in Leverkusen haben sie bei allem Respekt auch nur einen Punkt geholt, weil zum Beispiel Mark Flecken, er meinte, er müsste gegen Woltemade zaubern. Was ist von Newcastle zu halten? Wie fällt da dein erstes Resümee nach 16 Spieltagen aus? Plus das, was du in der Champions League gesehen hast.
Sie haben für mich ja so 14, 15 richtig gute Spieler. Und dann wird's dünn. Und das ist ihr ganz großes Problem. Was ich vorher gerade über Arsenal gesagt habe, dass die so eine brutale Tiefe haben, das hat Newcastle nicht. Ja. Das ist schon sehr auf Kante genäht. Ja. Und wenn du diese hohe Schlagzahl, was ja viele von denen ja auch gar nicht so kennen, ja, die alle drei Tage spielen müssen und vor allem mit dieser hohen Intensität auch spielen müssen, speziell in der Premier League. Ja. Das sind dann doch viele nicht gewohnt. Und wenn halt dann ein Joelinton ausfällt, dann wird's im Mittelfeld schon dünner, ja. Und wenn dann noch jemand wegbricht, dann wird's mau. Also ihnen fehlt ganz klar die Tiefe. Und ich glaube, dass mittlerweile oder dass langsam auch Eddie Howe aufpassen muss, ja, weil ich finde ihn großartig. Ich finde den wirklich sackstark. Mir gefällt der Trainer unglaublich gut, aber ja, du hörst immer nur, ja, die haben ja die Millionen von den Saudis, ja, der saudische Investor ist in den Club drinnen, ja, die müssten doch im Geld schwimmen. Das tun sie scheinbar nicht, weil, wie gesagt, sie geben zwar für Spieler viel Geld aus, sie nicht gewollt mit Made, aber was mir bei ihnen so ein bisschen fehlt, ist eben auch in die Breite zu investieren, ja, das haben sie nicht getan und da hat zum Beispiel jetzt Sunderland viel mehr Geld in die Hand genommen, wenn du überlegst, da hat jetzt noch einer mitgespielt, der letztes Jahr mit ihnen aufgestiegen ist. Der Rest sind alles neue Leute, weil sie gewusst haben, also wenn wir in der Premier League bleiben wollen, dann müssen wir schon auch in Qualität investieren, aber auch in Tiefe investieren. Das haben sie getan. Ich glaube, die haben 150 Millionen ausgegeben, habe ich am Sonntag eben gehört. Und das ist schon. Und dann ist es auch kein Zufall, dass du dann eben da mit dabei bist. Klar, sie haben ja auch keinen internationalen Wettbewerb und sie können sich total auf die Liga fokussieren und dann eben mit den Bonusspielen im Cup. Aber das ist machbar und da fehlt ihnen die Spielerqualität in der Breite. Und das hast du am Sonntag einfach gemerkt. Die waren mausetot. Die waren platt. Obwohl sie, wann haben sie gegen Leverkusen gespielt? Am Mittwoch. Genau. Bis Sonntag. Das sollte ein Profi schon hinbekommen. Aber sie waren mausetot. Sie konnten keine Wege nach vorne machen. Sie haben wirklich nur 30 Meter vom eigenen Tor den Riegel aufgebaut. Fairerweise, habe ich vorher schon erwähnt, haben sie es gut gemacht, haben gut verteidigt. Aber dann fehlt halt ein Missgeschick und sie konnten auf dieses 0-1 nicht reagieren. Sie haben, ich glaube, eine Torschance hatten sie, wo, ja, jetzt ist mir der Name entfallen, ja, kam ein Tick zu kurz. Das wär eine Möglichkeit gewesen, sonst haben sie es keine einzige Torschance erarbeiten können. Hanebügigen Flanken geschlagen, sind mit den Bälle ins Aus gelaufen. Also das war erschütternd und erschreckend. Und da muss Eddie Howe jetzt schon auch aufpassen. Das wird schon jetzt auch Kritik hageln, weil das Spiel, das tut den Fans richtig weh. Also das hat ihnen wehgetan, dass sie da so sang- und klanglos mehr oder weniger da verloren haben.
Ja. Ja, da gilt es, ordentlich Hausaufgaben zu machen in der eigentlich ja nicht existenten Winterpause. Das ist ja das Bittere, dass du da eigentlich so wie gar keine Pause hast. Ah ja gut, okay, so ist es, da muss man durch, das ist man gewohnt in England und da muss auch Tottenham durch, denn die haben momentan ja auch nicht die beste Phase, gut klar in der Liga. Also sie haben jetzt zumindest wieder verloren, sie haben gegen Fulham verloren, dann haben sie 2-0 gegen Brentford gewonnen, jetzt haben sie in Nottingham verloren. Also Licht und Schatten permanent im Wechsel und ich finde von der Kader- und Spielstärke sind die relativ gleichzusetzen. Wie Newcastle stehen auch in der Tabelle nah beieinander. Nach 16 Spielen 22 Punkte. Oder würdest du sagen, nee, eine der beiden Mannschaften siehst du da dann doch weiter vorne?
Also Tottenham ist scheinbar untrainierbar. Ja? Also ja. Wie gesagt, sie haben ja schon meinen Lieblingstrainer den Kopf gekostet. Jetzt ist mit Frank einer da, der schon nachgewiesen hat, dass er ein Top-Trainer ist. Sie kriegen keine Konstanz in ihre Leistungen. Es war wieder völliger unterirdischer Vortrag, was sie da hingelegt haben, überhaupt keine Chance gehabt. Nottingham hat sie wirklich in allen Bereichen dominiert und hochverdient 3-0 gewonnen. Zwei wunderschöne Tore auch von Hudson-Odoi und Sangaré, also wirklich zwei tolle Schüsse aufs Tor, wo einschlagen. Aber die Art und Weise, wie sie spielen, das ist einfach. Du verstehst es nicht, weil wie du richtig sagst, wenn du dir mal die Mannschaft genau anschaust, also da ist schon Qualität da. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine Mannschaft ist, wo keine Qualität hat. Aber ganz ehrlich, mit Xavi in den Krieg ziehen, ich weiß nicht. Also der ist halt so ein Spieler, wenn es läuft, dann ist er top. Aber siehst du ihn, wenn er sich mal so dagegen aufbäumen muss, da sehe ich ihn eher weniger, ja. Und so kannst du jeden Einzelnen durchgehen. Das sind zum Teil wirklich tolle Spieler mit dabei, aber es ist keine Mannschaft. Ich habe so das Gefühl, das ist so wie West Ham, sind so untrainierbar. Ja? Die haben eigentlich Qualität, aber ich habe das Gefühl, die wollen sich auch nicht quälen und wollen sich nicht plagen und was Erfolg? Nee, das wollen wir nicht. Ja, dann müssen wir vielleicht ja noch mehr leisten. Nein, das wollen wir nicht. So kommt mir das vor.
Ja, sind das so Mannschaften, wo man sagen kann, ja, das sind einfach gestandene Berufsfußballer, die machen ihren Job und das reicht mal zu einem guten, mal zu einem weniger guten Ergebnis. Aber der Mannschaft fehlt, ich sag's jetzt mal ganz fußballromantisch, das Feuer, ne, die Leidenschaft füreinander so einzustehen, dass es immer zum maximal besten Ergebnis reicht. Diese Gier vielleicht auch, Spiele zu ziehen, wo man vielleicht sich schwer tut an Tagen, wo man dann aber nochmal sich aufbäumen kann. So dieses letzte bisschen, was nur über den Willen und über die genau richtige Arbeitseinstellung funktioniert. Und ist es das, was so ein bisschen fehlt?
Ist ja, das Gefühl,
DNA, die Philosophie, so nach dem Motto, wo wollen wir für stehen und was wollen wir zeigen und woran lassen wir uns messen, dass es sowas gar nicht gibt, da hat man das Gefühl.
Ja, und nochmal, du kannst ja die letzten Jahrzehnte durchgehen. Jetzt haben sie ja nach wie vielen Jahren das erste Mal wieder einen Pokal gewonnen mit Ange Postecoglou letztes Jahr gegen Man United. Aber davor, du hast immer das Gefühl, ey, also wenn die mal richtig Gas geben, hey, die können echt was reißen. Und sie haben nie was gerissen. Und da war auch schon ein Harry Kane dabei, wo wir jetzt alle so begeistert sind in der Bundesliga. Und der macht ja allen Anschein, also für mich, also der hat eine top Arbeitseinstellung. Also, aber irgendwas stimmt ja dann mit dem Verein nicht. Ich weiß nicht, ob es intern ist, dass da zu wenig auch eingefordert wird von den Spielern, oder ist es jetzt einfach auch die Mannschaft, dass sie mehr Spaß hat im Londoner Nachtleben wie auf dem Trainingsplatz. Ich kann es dir nicht sagen, Cedric, weil, wie gesagt, ich verfolge Tottenham schon sehr, sehr lange, weil ich finde den Verein total geil. Mir gefällt der wahnsinnig gut. Und ich bin immer, aufs neue Jahr werde ich enttäuscht von ihnen und denke mir, oh, jetzt dieses Jahr, zumindest im Pokal könnte doch mal was gehen. Nein, sie finden immer Mittel und Wege, es nicht zu schaffen. Und das regt mich auf. Also das macht mich wahnsinnig.
Finden Mittel und Wege, es nicht zu schaffen, das ist schön. Das muss ich auch mal irgendwie zu einem Kollegen sagen, dessen Leistung mir auch nicht gefällt. Du schaffst es. Du hast immer Mittel und Wege, es nicht zu schaffen. Sehr schön, sehr elegant. Offensichtlich scheint das so zu sein und trotzdem werden wir natürlich weiterschauen, was Tottenham macht, die es am kommenden Samstag mit Liverpool zu tun bekommen. Auch ein spannendes Spiel, so von der Konstellation her. Die einen haben wir ja gerade besprochen, denen fehlt so ein bisschen das Feuer und die anderen, ja, die tun sich nach wie vor schwer, auch wenn sie jetzt mal wieder ein Erfolgserlebnis hatten. Für die ist es aber auch ein wichtiges Spiel, um vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Also das wird spannend zu beobachten sein. Natürlich auch, ich sag mal, Arsenal bei Everton. Auch nicht unspannend. Und dann haben wir noch Aston Villa, die spielen gegen Manchester United. Und ich bin mal gespannt, ob Aston Villa die Form hält, beziehungsweise wie lange die sich da so in Schlagdistanz zu Platz 2 und 1 halten. Also Aston Villa hat einen Punkt Rückstand auf Man City, 3 auf Arsenal. Und wir haben sie ja schon besprochen, eine Mannschaft, die überrascht da oben, aber das richtig gut macht. So, und jetzt haben wir, glaube ich, so einen Rundumschlag mal geleistet hier über die Premier League. Und ich würde sagen, dann kommen wir noch einmal wieder vor Weihnachten. Natürlich auch, danach gibt es nicht wirklich Pause. Wir haben es ja angesprochen, es gibt keine Pause in der Premier League. Das ist irre. Es wird immer gespielt, rund um Weihnachten, nach Weihnachten. Und um Neujahr in der ersten Januarwoche wird einfach durchgespielt. Wie war das für dich damals? Ich glaube, wir haben schon mal kurz das thematisiert, aber das vielleicht noch zum Ende. Kanntest du es ja aus Deutschland, dass man zumindest irgendwie so ein Stück weit Winterpause hat, um zumindest mal ganz in Ruhe mit der Familie sich unter den Weihnachtsbaum zu setzen oder auch über Neujahr mal ganz kurz durchzuschnaufen, dass es das so gar nicht gibt. Ist das ein Wettbewerbsvorteil vielleicht im internationalen Wettbewerb für die Mannschaften, die das haben? Oder würdest du sagen, nee, die bleiben im Flow oder ist das völlig egal? Oder ist es einfach nur so, dass man dann als englisches Team nochmal eine andere Breite braucht, um das kompensieren zu können? Wie bewertest du das?
Ja, das ist schwierig zu sagen, Cedric. Also ich war danach, nach diesen Weihnachtsspielen, ich war chemisch gereinigt. Ja? Weil wir haben am Wir haben am 23. gespielt, wir haben am 26. gespielt, wir haben am 28. gespielt, wir haben am 1., 4. und 7. gespielt. Danach war ich chemisch gereinigt und also es war brutalst anstrengend und nichtsdestotrotz, es war hinten raus, habe ich mir gedacht, oder sehr, sehr oft gedacht, wie soll ich heute trainieren? Ich kann mich gar nicht bewegen. Ja, ich war richtig kaputt, aber wir hatten einen überragenden Fitnesscoach, der hat mir nur ins Gesicht geschaut und gesagt, ah, Markus, du bleibst heute drinnen, du machst nur Fahrrad, Wasser und Sauna. Das war natürlich überragend. Und wir haben hinten raus einen UEFA Cup gewonnen, also damals noch UEFA Cup, heute Euroleague, haben den FA Cup gewonnen, haben den Ligapokal gewonnen, obwohl ich da wirklich auch im Finals da auf dem Platz stand und dachte, ich habe Bleifüße. Also es war schon grenzwertig. Ja. Es war schon grenzwertig, aber ich kann es dir nicht sagen, was ein Vorteil. Also vom Gefühl her würde ich sagen, natürlich ist es schon gut, wenn du mal 14 Tage oder 10 Tage mal durchschnaufen kannst, mal keinen Druck verspürst, die Zeit auch mal mit der Familie verbringen kannst und dann wieder angreifst. Sehe ich jetzt persönlich als Vorteil. Wir hatten ja früher noch diese Monster-Winterpausen. Also wir haben ja gefühlt 2 Monate Winterpause gehabt mit Hallenturnieren und den ganzen Käsequark da. Ja. Also es war schon eine ganz andere Zeit, sagen wir es mal so.
Ja, du hattest aber immer schon große Nehmerqualitäten. Also du konntest gut leiden.
Da musst du leiden. Ja. Also du musst leidensfähig sein. Wenn du was, nochmal. Wir haben ja genügend Beispiele vorher gerade aufgezählt, die sich scheinbar nicht quälen können. Also eben. In dieser Lege musst du dich quälen können. Wenn du das nicht schaffst, dann bist du halt einfach nicht dabei, wenn es um die Töpfe geht. Ja? Und ich wollte immer so einen Topf haben und ich habe das große Glück gehabt, das dann eben auch schaffen zu können.
Ja, definitiv. Und da könnten wir eigentlich mal eine Sonderfolge drüber machen, über die ganzen Pokale, die du gewonnen hast und wie das so war und was so Endspiele ausmachen und so weiter. Also finde ich hochspannend, aber wenn wir mal irgendwie eine freie Zeit haben, wo wir das machen können, jetzt erstmal.
Das machen wir im Sommer.
Erstmal gibt's da keine freie Zeit. Es gibt keinen Montag, wo man nichts ist. Es wird einfach durchgezogen in England. Deswegen sind wir nächsten Montag auch wieder für euch da. Und das sehr gerne. Vielen Dank fürs mit dabei sein, fürs Zuhören. Behaltet eure gute Laune, eure Gesundheit. Kommt gut durch die Woche und dann gerne bis nächsten Montag.
Ich wünsche euch eine schöne Woche und vor allen Dingen bleibt's gesund. Servus.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.
Ab 18 Jahren. Erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de.